Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Hamburg hat nach der Bürgerschaftswahl die Suche nach einer Regierungsmehrheit begonnen. Nachdem SPD und Grüne ihren gemeinsamen Vorsprung eingebüßt haben, will die CDU mit der Schill-Partei und der FDP möglichst bald über eine Koalition sprechen. Spitzenkandidat von Beust hat dafür die Rückendeckung der Unionsspitze. Auch die FDP-Führung signalisiert ihr Einverständnis. Als stärkste politische Kraft in der Bürgerschaft will sich aber auch die SPD um eine neue Regierungsmehrheit bemühen. Sie setzt vor allem auf eine große Koalition. Auf Bundesebene sehen die Sozialdemokraten das rot-grüne Bündnis nicht in Gefahr.
Katerstimmung bei der SPD. Nach einem solchen Wahlergebnis, Stimmen dazu gewonnen, aber die Mehrheit verloren, ist das Regieren für den Bundeskanzler nicht gerade einfacher geworden. Während die Hamburger Genossen noch auf die Einsicht von Liberalen oder Union hoffen, ist der Bundesführung längst klar, dass die Hansestadt verloren ist.
Wir sind als Partei, wie man so schön sagt, mit einem blauen Auge raus, aber es reicht ganz offensichtlich nicht für die Regierungsbildung.
Der kleine Koalitionspartner ist das Problem. Die Grünen hat es kräftig gebeutelt. Und die Debatte geht hier erst richtig los. Nach dem Verlust eines satten Drittels der Wählerstimmen mehrt sich die Kritik am sicherheitspolitischen Kurs der Bundesführung. Über Militäreinsätze soll nun auf einem Parteitag diskutiert werden.
Wir werden da sehr sorgfältig drüber diskutieren müssen, aber es ist alles andere als einfach. Die Gesamtstimmung ist alles andere als einfach für uns. Wir werden kämpfen müssen.
Große Freude dagegen bei der CDU. Die Christdemokraten sehen jedenfalls nicht den geringsten Anlass für eine große Koalition. Sie haben fast so viel verloren wie die Grünen, werden aber wohl trotzdem den Bürgermeister stellen.
Dazu hat er den politischen Auftrag. Und der CDU-Bundesvorstand hat Ole von Beust darin ermutigt, unterstützt und ihn auch dazu aufgefordert, genau auf diesem Wege die Dinge in Gang zu bringen.
Auch die FDP strebt in den sogenannten Bürgerblock, obwohl dem Parteichef die Koalition der Liberalen mit dem rechten Richter Schill offensichtlich Bauchschmerzen bereitet.
Wenn es eine liberale Handschrift gibt, und das ist immer die Voraussetzung, dann werden wir selbstverständlich auch das tun, was schließlich jetzt auch vom Wähler gewollt ist.
Eine Lehre haben alle Parteien aus der Hamburger Wahl gezogen. Das Thema innere Sicherheit und Kriminalität steht jetzt ganz oben auf der Agenda. Ab sofort, schon für die Landtagswahl in Berlin.
Und hier das vorläufige amtliche Endergebnis in Hamburg. Die SPD bleibt mit 36,5% stärkste Partei. Die CDU kommt nur noch auf 26,2%. Die Schill-Partei erreicht auf Anhieb 19,4%. Die Grünen rutschen ab auf 8,5%. Und die FDP schafft mit 5,1% knapp den Einzug in die Bürgerschaft.
Hier in diesem Hinterzimmer einer Hamburger Kneipe spielt die FDP mal wieder Schicksal. Nur rund 700 Stimmen haben der Partei über die 5%-Hürde geholfen. Doch zusammen mit der FDP reicht es für CDU und Schill. Der Vorstand tagt zur Stunde. Wenn die FDP für den Bürgerblock votiert, muss Hamburg sich umstellen. Ein neuer starker Mann mit einer Truppe unbekannter neuer Leute. Ein CDU-Mann an der Stadtspitze, der erste seit 44 Jahren.
Finde ich ganz toll. Endlich der Wechsel, muss ich wirklich sagen.
Cheat.
Warum?
Weil Schill drin ist. Eigentlich hat die SPD selber Schuld.
Das Wahlergebnis macht der Schill-Partei Appetit auf mehr. Glückwünsche aus allen Teilen der Republik heute Morgen in der Parteizentrale. Erst will man Hamburgs Kriminalitätsrate halbieren, dann bundesweit antreten.
Dass wir natürlich auch einem Ruf ausgesetzt sind, aus anderen Bundesländern ebenfalls dort anzutreten. Also ganz einfach ausgedrückt, uns haben in der Vergangenheit schon Mitglieder angerufen aus Sachsen-Anhalt und gesagt, in Hamburg mag es ja besonders schlimm sein, aber vergessen Sie uns nicht.
Schill hat seine Stimmen vor allem in den Hochhaussiedlungen gewonnen. Seine Wähler sind eher etwas älter, mit einfacher Schulbildung. Hier im Stadtteil Wilhelmsburg hat Schill die SPD mit 34% fast eingeholt. Am anderen Ende der Stadt, bei den Spitzen der Wirtschaft, sieht man die Regierungsneulinge eher mit Skepsis.
Aha, hier. Sie haben beide, beziehungsweise alle drei, keine Erfahrung im Regieren für eine lange Zeit. Und insofern haben wir auch gesagt, es ist im Grunde genommen eine Einstellung auf Bewährung.
Aber der Wechsel ist noch nicht vollzogen. Erstmal wird verhandelt.
Fast zwei Wochen nach den Terroranschlägen hat US-Präsident Bush heute weitere Maßnahmen im Kampf gegen den Terrorismus angeordnet. Die Konten verdächtiger Organisationen und Personen werden gesperrt. Außerdem erließen die Behörden zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen.
Eine Minute nach Mitternacht begann der Krieg gegen den Terror laut George W. Bush mit einem einfachen Erlass. und es ging nicht um eine militärische Maßnahme. Der erste Schlag, sagt der Präsident, erfolgte mit einem Federstrich. Wir beginnen heute einen Angriff auf die finanziellen Fundamente des internationalen Terrornetzes. Die US-Regierung will weltweit alle Konten einfrieren, von denen sie glaubt, dass sie mit Terrororganisationen oder ihren Helfern in Verbindung stehen. Das muss ein unglaublich feinmaschiges Netz werden, denn Schätzungen des FBI sagen, die verheerenden Anschläge in New York und Washington haben nicht mehr als eine halbe Million Dollar gekostet. Wir warnen die Finanzwelt, sagt Bush. Wer mit Terroristen zusammenarbeitet, wird in Amerika keine Geschäfte mehr machen.
With the United States of America.
Weitere Vorsichtsmaßnahme. Maschinen, die sonst Saatgut und Pestizide auf Feldern verteilen, bleiben am Boden. Die Selbstmordattentäter von New York haben sich gründlich über diese Technik informiert. Angst, dass Terroristen solches Gerät zur Verteilung von biologischen Kampfstoffen verwenden könnten, ist plötzlich aktuell begründet.
Während die Welt den Atem anhält und sich fragt, was George Bush Aggressives anordnen wird, macht man sich hier größere Sorgen darüber, was die Terroristen planen. Es gibt nach wie vor keine Anzeichen dafür, dass ein umfassender Militärschlag bald bevorsteht. Im Gegenteil, die Liste der internationalen Besucher im Weißen Haus reicht bis zum Ende der Woche. Da kommt Jordaniens König Abdullah und so etwas ginge nicht im Krieg.
Afghanistan richtet sich zunehmend auf einen möglichen US-Angriff ein. Das Taliban-Regime hat nach eigenen Angaben 300.000 zusätzliche Kämpfer mobilisiert. In Kandahar besetzten Milizen das Büro der Vereinten Nationen. Dort und in Kabul wurden alle UN-Funkgeräte beschlagnahmt. Die USA bemühen sich weiter um eine möglichst geschlossene Allianz rund um Afghanistan. In Pakistan trafen US-Militärberater ein. In Tadschikistan und Usbekistan sollen US-Einheiten gelandet sein. Kasachstan öffnete seinen Luftraum für die US-Luftwaffe.
Russland will im Fall eines US-Angriffs auf Afghanistan keine Truppen in das Nachbarland entsenden. Das sagte Präsident Putin am Abend in einer Fernsehansprache. Moskau wolle den Amerikanern aber Überfluggenehmigungen für humanitäre Missionen erteilen. Die Opposition in Afghanistan solle mit Waffen und militärischem Gerät unterstützt werden, so Putin. Die Gegner der Regierung in Kabul haben nach eigenen Angaben ihre Angriffe auf die Taliban-Verbände im Norden Afghanistans verstärkt. Danach gibt es in zwei Provinzen eine Offensive kleineren Ausmaßes. Die Truppen der sogenannten Nordallianz sollen etwa 15.000 Mann stark sein. Die Taliban kontrollieren rund 90% des Landes. Seit den Anschlägen in den USA wird die Opposition in Afghanistan zunehmend auch von westlichen Staaten unterstützt.
Als Konsequenz aus den Anschlägen in den USA hat die internationale Polizeibehörde Interpol eine Sondereinheit zum Kampf gegen den Terrorismus gebildet. Sie soll den weltweiten Austausch von Informationen verbessern. Die Lufthansa setzt ab sofort auf bestimmten Flügen Bordpolizisten, sogenannte Sky Marshals, ein. Das bestätigte heute ein Sprecher. Über ihre Anzahl und die Bewaffnung machte er keine Angaben. Bundeskanzler Schröder hat sich heute mit seinem Amtsvorgänger Kohl beraten. Nach Angaben eines Sprechers ging es dabei um die Weltlage und um Sicherheitsfragen nach den Terroranschlägen. Das rund einstündige Gespräch im Kanzleramt sei auf Wunsch von Schröder zustande gekommen.
Das mazedonische Parlament in Skopje hat die geplanten Verfassungsänderungen zugunsten der albanischen Minderheit in erster Lesung gebilligt. Die Abgeordneten stimmten den im Friedensvertrag von Ohrid festgelegten Punkten mit einfacher Mehrheit zu. Eine Zweidrittelmehrheit, die für eine endgültige Änderung notwendig ist, wurde jedoch nicht erreicht. Am Abend wollen die Parlamentarier darüber beraten, ob eine Volksbefragung zu den Verfassungsänderungen abgehalten werden soll.
Die Parlamentswahl in Polen hat einen eindeutigen Machtwechsel gebracht. Die bisherigen Regierungsparteien scheiterten an der Sperrklausel und sind nicht mehr im Parlament vertreten. Klarer Sieger ist das Linksbündnis mit ihrem Spitzenkandidaten Miller, das aber wahrscheinlich die absolute Mehrheit knapp verfehlte. Das offizielle Wahlergebnis wird für Mittwoch erwartet.
Noch gestern Abend konnte Leszek Miller auf eine absolute Mehrheit hoffen. Diese Aussicht hat sich heute im Laufe des Tages weitgehend zerschlagen. Trotz des erdrutschartigen Siegs der Linken werden sie nun wohl doch einen Koalitionspartner brauchen. Das ist deshalb eine so schwere Aufgabe, da im Parlament seit gestern die politische Mitte fehlt. Das aus der Solidarność-Bewegung hervorgegangene Regierungsbündnis um Premier Buzek erlitt eine verheerende Niederlage und wird als Parteienbündnis mit 5,5% der Stimmen nicht einmal mehr in das neue Parlament einziehen. Stattdessen, und das ist die eigentliche Überraschung dieser Wahlen, werden die nationalkonservativen, antieuropäischen Parteien mit insgesamt fast 30% der Stimmen eine starke Rechtsaußenopposition bilden können. Der radikale Bauernführer Lepper gab heute als erster eine Pressekonferenz. Wir sind bereit zu regieren, auch mit Leszek Miller, sagte er selbstbewusst. Mit über 10% stellt der Mann zurzeit die drittstärkste Partei im Sejm, der bis jetzt zu den aktivsten Europagegnern in Polen gehört. Eine Koalition mit der radikalen Bauernpartei ist das Letzte, was Leszek Miller jetzt braucht. Er steckt in der Klemme. Einerseits muss er das Land mit unpopulären Maßnahmen aus der Krise führen. Andererseits kann er das mit den Parteien, die überhaupt noch zur Verfügung stehen, nur sehr bedingt. Schwere Zeiten stehen dem Land bevor und auch der Zeitplan für den EU-Beitritt könnte ernsthaft gefährdet sein.
Mit Einsparungen im Arzneimittelbereich will die Bundesregierung die Krankenkassen um bis zu 3 Milliarden Mark jährlich entlasten. Das kündigte Gesundheitsministerin Schmidt nach einem Spitzengespräch mit Kassenvertretern, Arbeitgebern und Gewerkschaften an. Die Einsparungen sollen unter anderem durch den Zwang zum Verschreiben günstiger Medikamente sowie über Preisnachlässe der Apotheken und der Pharmaindustrie erreicht werden.
Beim Arztbesuch wird vielleicht manches anders. Auf Rezept soll nicht mehr das Medikament verschrieben werden, sondern nur noch der Wirkstoff. In der Apotheke wird dann zum Wirkstoff ein preisgünstiges Arzneimittel herausgesucht. Außerdem soll die Pharmaindustrie für die nächsten 2 Jahre die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente nicht nur einfrieren, sondern um 5% senken. Beides ist ein Ergebnis des Krisengipfels zur Finanzlage der Krankenkassen.
Das, was ich Ihnen gesagt habe, ist ein Volumen, das sich zwischen 2 und 3 Milliarden bewegt.
Die pharmazeutische Industrie lehnt das natürlich ab. Sie sieht die ausreichende therapeutische Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten gefährdet.
Man muss sich dann nach anderen Quellen umsehen, wenn man nicht die Innovation und die ethisch verantwortliche und notwendige Versorgung der Bevölkerung mit Medikamenten in Frage stellen wird.
Und auch die Kassen stehen den Plänen der Gesundheitsministerin skeptisch gegenüber. Denn noch ist keine der Maßnahmen Gesetz und die Kassen bleiben so für 2001 erstmal weiter auf ihrem Defizit von ca. 5 Milliarden Mark sitzen.
Damit werden wir aber, um das ganz deutlich zu sagen, den Druck, den Finanzdruck im System nicht bereinigen, sondern wir werden ihn mildern.
Im Klartext, trotz des heutigen Krisengipfels werden Beitragserhöhungen für die gesetzlichen Krankenkassen zum 1. Januar 2002 immer wahrscheinlicher.
Erstmals ist in Deutschland einem Kleinanleger Schadenersatz für Kursverluste am neuen Markt zugesprochen worden. Die beiden Geschäftsführer des Softwareunternehmens Informatik müssen dem Mann nach einer Entscheidung des Augsburger Landgerichts rund 100.000 Mark zurückzahlen. Der Richter sah es als erwiesen an, dass die Firma bewusst falsche Pflichtmitteilungen gemacht und damit die Schädigung des Anlegers billigend in Kauf genommen habe. Der Ende Juli in Jemen entführte deutsche Diplomat Rainer Berns ist wieder frei. Das Auswärtige Amt bestätigte heute, dass der 55-Jährige inzwischen in seine Wohnung in der Hauptstadt Sanaa zurückkehren konnte. Unklar ist noch, ob ein Lösegeld gezahlt wurde.
Papst Johannes Paul II. Hat heute in der kasachischen Hauptstadt Astana für Toleranz gegenüber dem Islam geworben. Bei einer Veranstaltung mit dem kasachischen Präsidenten Nazarbayev, Intellektuellen und Künstlern warnte er angesichts der Terroranschläge in den USA vor einer pauschalen Verurteilung der Moslems. Stattdessen verlangte er Respekt vor dem authentischen Islam. Morgen reist der 81-Jährige nach Armenien weiter.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 25. September.
Wolkenreiche Luft mit hoher Feuchtigkeit bestimmt das Europawetter von Irland bis zum Balkan. Östlich der Alpen und im Nordosten Deutschlands regnet es ergiebig. Mehr Sonne von Skandinavien bis Polen. Viel Sonnenschein und Wärme rund ums Mittelmeer. Heute Nacht regnet es im Nordosten Deutschlands. Über dem Rest liegen dicke Wolken, die sich im Westen und Südwesten auflösen. Dort bildet sich Frühnebel. Der Regen hält sich auch tagsüber noch im Nordosten, während sonst der Himmel zeitweise Sonnenstrahlen durchlässt. Aber auch dort ab und zu Schauer. Der Wind weht kräftig im Norden aus Ost, sonst eher schwach aus Südwest. Die Nachttemperaturen liegen heute im Westen bei 8 Grad, sonst unter Wolken zwischen 10 und 12 Grad. Der Spitzenwert ist morgen 18 Grad und wird bei Karlsruhe erreicht, sonst 14 bis 17, nur 13 Grad im äußersten Osten und am Alpenrand. Die Aussichten in den nächsten Tagen lassen die Schauer nach und die Sonne setzt sich durch. Es wird spürbar wärmer.